Die Olympiade ist etwas Wunderbares. Es ist nämlich die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Und da muss ich mir nicht am Anfang der Nachrichten weinende Sportlerinnen und Sportler anschauen, die stolz auf ihr Land sind. Da kommen die Katastrophenmeldungen als erstes, so wie es normal ist, so wie ich es gewöhnt bin. Hallo, einen schönen guten Tag, einen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche, in jedem Fall.
Ja, ich bin ja froh, dass es vorbei ist. Wie ist es mit Ihnen?
Nein, so einschneidend war das ja nicht. Man hat ja immer mal reingeschaut. Natürlich gibt es die begeisterten Sportfans, die da auch weiterhin wie früher, vielleicht in den 80er oder 70er Jahren, da am Fernsehen sitzen, sich ein schönes Handballspiel anschauen, dann enttäuscht sind, wenn die Deutschen nicht weiterkommen. Das ist eigentlich akzeptiert. Die Frage ist am Ende natürlich, ob diese Art von Großveranstaltungen irgendwann mal implodieren. Also durch Corona hätte man es ja beinahe erlebt, dass es einfach ausfällt. Man hat es durchgezogen, etwas steril, wenngleich, wenn man selbst, wie die meisten Menschen dann am Fernseher sitzt, dann ist das mit dem Stadion-Eindruck ja doch etwas zurückgenommen. Also insofern sagen wir, ich bin da nicht ganz so traurig, sage ich mal, wenn das läuft. Und ich bin auch nicht traurig, wenn es vorbei ist. Hin und wieder erlebt man ja auch wirklich spannende Geschichten und auch emotional bewegende. Schauen Sie mal die junge Frau, die da bei dem Mehrkampf geführt hat und dann diese schrecklichen Szenen mit dem Pferd, wo das alles nicht so richtig funktioniert hat. Das sind schon Sachen, die dann bleiben manchmal, aber auch natürlich auch die positiven. Also insofern, ich fühle mich da nicht so sehr eingeschränkt. Die Frage ist, ist zum Beispiel in Deutschland überhaupt noch eine Olympiade machbar? Ich glaube nicht.
Und es wird natürlich auch politisch instrumentalisiert jeweils. Es war schon während des Kalten Krieges so, als es die beiden, wie sagt man?
Ich vermute mal, es war sogar in der Antike so.
Ja, wahrscheinlich, oder?
Es wird immer so gewesen sein.
Naja, kommen wir mal zu den guten Nachrichten. Es gibt noch Zivilcourage, es gibt noch Menschen, die sagen, es bringt was.
Vielleicht nochmal ein Wort dazu sagen.
Ich meine,
es gibt jetzt so Katzenjammer und sie sagen alle, ja, Deutschland hat noch nie so schlecht seit der Vereinigung abgeschnitten bei den ganzen Dingen. Wir hatten schon das letzte Mal bei der letzten Sommer-Olympiade zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass die meisten Goldmedaillen bei der deutschen Mannschaft die Frauen holen. Das heißt, die Männer kommen da nicht mehr zur Rande. Also in der Weltspitze sind sie oftmals nicht mehr. Bei den Frauen ist es anders. Die strengen sich offensichtlich anders an oder haben ein anderes Gen oder sind da, sage ich mal, an der Stelle konzentrierter und quälen sich vielleicht mehr. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir uns auch gesellschaftlich damit beschäftigen müssen. Wo wollen wir hin? Und ich vermute mal, Sie wissen ja, ich bin da eher Skeptiker bei den ganzen Leichtathletik-Siegen, bei den Läufen. Das ist alles mit Doping passiert. Das heißt, ich vermute mal, dass in Deutschland die Menschen eher so eine Distanz zu Doping haben, weil hier die gesellschaftliche Ächtung sehr groß ist, wenn du damit auffliegst. Das ist zum Beispiel in Russland und in China ganz anders. Da ist es der Klassenfeind, der einen überführt hat und der natürlich nur betrogen hat. Und unsere Athleten sind wunderbar und du bist mit Doping hinterher. Allenfalls sagt man ja, du bist vielleicht ein bisschen dumm gewesen, bist aufgefallen, aber es erfolgt nicht so eine gesellschaftliche Ächtung wie in Deutschland. Und ich glaube, hier ist das Risiko eigentlich sehr hoch geworden, damit aufzufallen. Und insofern kann man auch bei vielen Sportarten in der Weltspitze nicht mitmachen. Schauen Sie mal, wo die Deutschen die Goldmedaillen holen. Da ist ein Pferd dabei, da ist ein Boot dabei, da ist ein Sprungbrett dabei. Ich will nur sagen, das sind schon nicht mehr die ganz großen klassischen Sportgeschichten, die uns ja auch mal bewegt haben. 10.000 Meter Lauf oder Sprint oder so etwas. Also da müssen wir uns verabschieden. Da werden wir nicht mehr mitspielen können. So.
Zurück zu Weimar. Weimar ist ein positives Beispiel, weil habt ihr den Eindruck, dass da eine gute Tradition ist, dass man dagegen rechts auf die Straße geht und sagt, es bringt eben doch was. Dieser symbolische Akt, auf die Straße zu gehen und mit anderen das Gefühl zu haben, ich bin deren Meinung und es ist eben nicht egal, ob ich auf der Straße bin und ob ich es nicht bin.
Vollkommen richtig. Ich bin ja über viele Jahre ja auch zum Teil in Weimar in Erfurt mitgelaufen und habe mir das auch angeschaut aus professionellen Gründen, aber auch natürlich als Bürger und als engagierter Mensch. Insofern habe ich mich sehr gefreut, dass der Versuch der Rechtsextremen in Weimar vielleicht in dieser Zeit vor den Wahlen ein Zeichen zu setzen, so kläglich gescheitert ist und dass so viele dagegen gestanden haben. Das sind nicht nur Weimar, sind ja auch viele, sag ich mal, aus ganz Deutschland zusammengekommen, aber das Verhältnis 1:10 war schon ein sehr gutes und insofern, sag ich mal, können wir den Weimarern dankbar sein. Thüringen ist ja unter Beobachtung, auch durch die AfD, den rechtsextremen Teil dieser Partei, der hier am Ruder ist. Das heißt also, wir müssen auch schauen, welche Zeichen das sendet. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass dann abends in der Tagesschau erstmal nichts Negatives über uns berichtet. In letzter Zeit war das mir ein bisschen viel. Und insofern Dank und nochmals Dank denjenigen, die in Weimar dagegen gestanden haben. Und die Erfurter sollten auch aufpassen, dass sie sozusagen in diesem Wettbewerb auch gut dastehen, falls es notwendig ist. Also insofern sage ich mal, danke die Weimarern.
In wenigen Wochen ist Bundestagswahl. Es fühlt sich bei mir noch nicht ganz so an und thematisch scheint es auch nicht so zu sein, dass die wirklich wichtigen Fragen der Menschheit oder der Gesellschaft gestellt werden. Da sind andere Dinge im Vordergrund. Wird das noch kommen? Erwarten Sie noch einen thematisch interessanten Wahlkampf?
Naja, er ist manchmal skurril. Ich glaube jetzt mal, der Habeck hat irgendwo, anstatt in der DDR hätte man Pionier-Ehrenwort gesagt, hat er die Indianer bemüht, also und wurde dann sozusagen mit einem Shitstorm belegt, dass man das Wort Indianer nicht mehr nehmen kann. Das heißt, das Ganze rutscht wirklich ins Skurrile langsam ab. Die Parteien haben natürlich gelernt, sobald sie etwas konkreter werden, werden sie zerpflückt. Das ist stärker als in den vergangenen Jahrzehnten. Und insofern versuchen sie sich im Wagen zu halten. Schauen Sie, es geht um das Klima, das wissen wir, das ist das Thema, was uns in den nächsten Jahren, in den nächsten Generationen beschäftigen wird. Schauen Sie die Brände auf dem Peloponnes, in der Türkei, in Kalifornien. Schauen Sie die Unwetter, die bei uns waren. Also vieles von den theoretischen Äußerungen aus den vergangenen Jahrzehnten bewahrheitet sich ja, es ändert sich hier etwas. Und eigentlich müssten wir an dieser Stelle schauen, wie kommen wir voran. Und es gibt ein ganz einfaches Mittel, unseren Beitrag zu leisten, ist Tempolimit 130, 120 auf der Autobahn, endlich das durchzusetzen. Und das wäre für Grüne, für Linke, für alle eine relativ einfache Geschichte, auch für die CDU. Nur sie machen es nicht, sie äußern sich nicht einmal dazu, weil sie einfach Angst haben, dass es da eine emotionale Aufbäumen gibt. Einer Minderheit natürlich, die da rast, auch die Dienstwagen, die da schön teuer unterwegs sind. Aber es traut sich keiner im Augenblick. Und ich vermute mal, mit Blick auf die Wahl wird da auch nicht mehr viel kommen. Das heißt also, wer sich zuerst bewegt, der verliert. Das ist einfach die Stimmungslage in diesem Land. Menschen, die etwas Vernünftiges sagen, werden sofort abgestraft. Und letztlich erleben wir ja bei der Diskussion über Corona und Corona-Maßnahmen ja nichts anderes. Also laute Minderheiten sind in der Lage, die Mehrheit zu terrorisieren. Denn die Mehrheit der Deutschen sagt, Tempolimit muss sein.
Glauben Sie auch, dass der Wahlkampf, die Wahlkampfstimmung in die Corona-Politik beeinflussen wird? Jetzt gibt es wieder einen Corona-Gipfel. Hat das einen Einfluss, glauben Sie?
Ja, selbstverständlich. Also dummerweise ist die Wahl nicht in einer Woche, sondern erst sozusagen Ende September. Bis dahin wird eine scharfe, klare Entscheidung mit Blick auf die Bugwelle der vierten Welle von Corona nicht erfolgen. Das heißt, natürlich wird man jetzt sagen, ja, wir kommen jetzt dazu, dass irgendwann im Herbst nach den Wahlen die Tests für diejenigen, die unbedingt an Freizeitveranstaltungen oder am Besuch im Restaurant festhalten wollen und nicht geimpft sind, dass für die das zum Bezahlen gemacht wird. Das ist eigentlich eine Konsequenz, die schon lange notwendig ist, weil einfach in dem Moment, wo genug Impfstoff da ist, diese Dinge auch nicht mehr von uns allen bezahlt werden sollten. Da schreien die anderen natürlich, ja, das sind Privilegien für diejenigen, die impft sind. Nein, die kehren einfach eher zurück in den Alltag. Und letztlich würde es so kommen, nach der Wahl, dass für die Ungeimpften, die nicht medizinisch bedingt, also mit ärztlicher Attest nicht geimpft sind, also nicht geimpft werden können, für diejenigen, die das freiwillig nicht tun, ein vierter Lockdown kommt. Das ist völlig sicher, aber für die Geimpften nicht. Das ist die Frage, die eigentlich auch morgen erörtert werden müsste und auch entschieden werden müsste. Nur das macht natürlich niemand mit Blick darauf, dass die Wahlen sind und man möchte sozusagen keine zusätzlichen Emotionen an der Wahlurne haben. Also für die Ungeimpften kommt der vierte Lockdown mit Sicherheit, für die Geimpften nicht.
Klatsche für Haseloff, das heißt Sachsen-Anhalt hat den Quertreiber gespielt oder aus welchen Motivationen auch immer.
Nee, das sind nicht Motivationen auch immer. Man muss jetzt ganz klar sagen, das hat mich auch ein bisschen geärgert in dieser ganzen Diskussion. Es geht um dieses Urteil zu den Öffentlich-Rechtlichen, was Sie ansprechen. Ich muss Sie ja gleich unterbrechen, weil dieser Zungenschlag, ich mag ihn nicht an dieser Stelle. Haseloff hat Angst gehabt, dass ein Teil seiner CDU mit der AfD zusammenstimmen und er nach außen hin das nicht vertreten kann. Das ist ja nichts anderes als bei uns in Südthüringen oder irgendwo passiert, wo im Prinzip ein Teil der Abgeordneten der CDU nicht mehr zur demokratischen Fahne stehen, sondern übergelaufen sind und schwadronieren und sozusagen eine Zusammenarbeit mit der AfD durchaus ins Auge fassen, was auch Herr Kemmerich von der FDP ja letztlich auch gemacht hat. Das ist der Kern der Sache. Es geht gar nicht um Öffentlich-Rechtliches. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass jetzt so ein klares Urteil aus Karlsruhe gekommen ist. Ich gratuliere Ihnen ja auch persönlich, Herr Rose. Sie sind ja Mitbetroffene eigentlich. Das Ganze, was sozusagen einen großen Topf darstellt, daraus werden auch Sie ja mit über die Landesmedienanstalt mitfinanziert. Also es gibt einen Sender frei, überhaupt nur dadurch, dass man auf diese Umverteilung zurückgreifen kann. Und das finde ich gut einfach, weil es eine Vielfalt ist, weil es eine Möglichkeit gibt, auch ganz andere Themen, ganz andere Sichten auf die Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Und insofern, sage ich mal, war es eine gute Entscheidung, aber sie ist nur notwendig geworden, weil ein Teil einer an sich demokratischen Partei wie der CDU zu den Rechtsradikalen neigt. Und das hat eigentlich diese Krise bewirkt und deswegen hat der Haseloff damals die Reißleine gerissen und hat jetzt natürlich zwei dicke blaue Augen bekommen. Es ist gut so und was mich besonders an der Sache ärgert, dass es aus der Ostdeutschland kommt, diese ganze Geschichte. Wir haben die ARD und ZDF sehr, sehr viel zu verdanken. Die 40 Jahre lang, wo sie uns mit Informationen versorgt haben, das war lebenswichtig. Insofern sage ich mal, heute aus dem Osten heraus diese Sender anzugreifen, das finde ich schäbig.
Der Ochsenkopf hat so eine Rolle gespielt, oder? Wenn es den Ochsenkopf nicht gegeben hätte, dann, also zumindest bei uns in der Region, dann wäre Westfernsehen passé gewesen.
Ja, wir waren doch in einer privilegierten Situation. Schauen Sie mal, in Russland hat man sogar die Radiosender gestört. Das heißt, die Leute erfuhren über Jahrzehnte gar nichts, ja. Auch heute werden sie manipuliert, das ist klar, weil sie sich auf das staatliche russische Fernsehen verlassen, aber es ist trotzdem die Möglichkeit, da sich vernünftig zu informieren, wenn man es denn will. Wir hatten damals den Vergleich der Systeme, zumindest im Fernsehen. Die Menschen konnten auch DDR-Fernsehen schauen, wenn sie wollten, oder bestimmte Serien schauen wollten, oder auch selbst die aktuelle Kamera dann vielleicht gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ich habe es selbst nicht gebraucht. Aber die Tagesschau, die jeden Abend einen mit dem Nötigsten an Informationen versorgte, die Magazine, die politischen, all das ist einfach, denken Sie mal, ein Kennzeichen D, wie wichtig das für uns hier war. Nicht für alle. Viele haben Rudi Carrell geschaut, am fließenden Band und so. Es sei ihnen gegönnt im Nachhinein. Aber dass ARD und ZDF eine gute Arbeit geleistet haben und diejenigen, die das beschneiden wollen, die wollen eigentlich Zustände wie in Amerika als eine zusätzliche Verblödung der Leute, dass das die AfD will, ist verständlich. Sie kann mit Menschen, die nicht gut informiert sind, besser politisch arbeiten. Das heißt, sie kann davon profitieren. Aber dass die CDU damit macht, das ist schon schäbig.
Der Spruch, der Frieden am Hindukusch wird verteidigt, klingt ja immer irgendwie wie Propaganda. Und ich frage mich, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass Armeen versuchen, in anderen Ländern Frieden zu schaffen, Konflikte zu lösen. In Afghanistan ist ja das eine Geschichte des Scheiterns seit Jahrzehnten. Die Sowjets haben es nicht geschafft, die Amerikaner. Es ist immer wieder ein Bumerang, der zurückkommt oder eine Endlosschleife. Mir fällt kein richtiges Bild ein. Was ist das in Afghanistan?
Man muss bei den Briten anfangen. Schon die haben das versucht und haben das nicht geschafft. Natürlich ist es so, ich meine, wenn Sie einmal die Landschaft dort, den Hindukusch gesehen haben, da hat der weiße Mann nichts zu suchen. Also da ist er einfach nicht überlebensfähig. Also außerhalb ein paar Punkte, wo die Großstädte sind oder was auch immer. Ja, wir sind gescheitert nach 20 Jahren. Das ist eindeutig. Das haben wir ja schon bei der Entscheidung für den Abzug ja beide schon diskutiert. Nach außen hin versucht man das alles zu kaschieren und mit Übergang und mit dem und dem. Es war klar, dass die Taliban das Ganze aufrollen. Und das Dilemma ist nicht allein die Taliban und die Schwäche der Zentralregierung, sondern dass es uns in diesen 20 Jahren nicht gelungen ist, drumherum den Sumpf auszutrocknen. Das heißt, die Finanzströme für die Taliban, die Waffen müssen gekauft werden, die Krieger müssen bezahlt werden. Das ist alles über die Emirate, über Saudi-Arabien, über Pakistan gegangen. Donald Trump ist nach Saudi-Arabien gefahren und hat mit den Scheichs da getanzt, mit Säbeln und wie auch immer, und hat 100 Milliarden Rüstungsauftrag in ein Land gezogen. Das war ihm jederzeit wichtiger als die Befriedung oder eine echte Chance für ein Afghanistan, das nicht von den Taliban beherrscht wird. Es kommt eine Terrorherrschaft zurück, es werden Frauen ganz anders unterdrückt, als wir es sogar von diesen Potentatenstaaten kennen. Und wir haben, wie gesagt, Pakistan nie dazu bringen können, an dieser Stelle offen mit den Frieden zu arbeiten. Wir erinnern uns ja daran, dass selbst Bin Laden bei denen untergekommen war und die im Prinzip wussten, der Geheimdienst, der pakistanische, dass er dort ist. Das heißt also, das ist der eigentliche Punkt. Ohne dem hätten wir es sowieso nicht geschafft. Und jetzt, dass Kunduz, da wo die Deutschen waren und doch durchaus vernünftige Arbeit geleistet haben, jetzt überrannt worden ist, ist nur eine Symbolik dafür. Insofern sage ich mal, wir müssen uns damit darauf einrichten, dass aus Afghanistan wieder heraus auch Terror weltweit betrieben wird, der Islamische Staat. Alle anderen werden sich dort wohlfühlen und wir werden wieder zu der Frage kommen, was tun wir damit? Und wenn wir es wieder so stümperhaft machen, ich kann mich noch erinnern, als die Russen abzogen, wie hämisch der Westen darauf reagiert hat. Nichts anderes ist hier auch passiert. Wir haben uns eine blutige Nase geholt. Die Amerikaner haben zwar mit den Taliban verhandelt, aber nichts bekommen und haben einfach die Bevölkerung nach 20 Jahren in Afghanistan allein gelassen. Das ist einfach eine bittere Geschichte. Und natürlich ist immer die Frage, ja, Militäreinsatz, ja, aber warum? Wir werden ohne Militäreinsatz, das ist leider so, auch im 21. Jahrhundert nicht auskommen. Das ist traurig, für mich unangenehm, weil ich eher dem pazifistischen Flügel zugehöre. Aber die Realität ist nun mal so.
Sie sprechen von wir, natürlich meinen Sie den Westen. Sind wir letztlich am Ende doch noch miese Kolonialisten geblieben?
Das hat nichts mit Kolonialismus zu tun. Ich meine, wenn jetzt die Mädchen in die Schule gehen in Afghanistan, dann ist das nicht sozusagen den Stammesältesten und den Taliban geschuldet, sondern das war der Versuch, tatsächlich eine Chance ihnen zu geben. Und der ist auch richtig so. Den haben auch schon die Russen versucht, aber am Ende ist das alles zusammengebrochen. Da hat der Westen natürlich einen großen Anteil daran gehabt, weil man natürlich die Taliban auch mitfinanziert und mit ausgerüstet hat. Und jetzt schlagen die gegen den Westen zurück. Das heißt also, an dieser Stelle wird auch deutlich, dieses Ost-West-Schema, Russland, Amerika, das funktioniert nur bedingt. In diesen Ländern gibt es auch innere Strukturen, die dem einfach entgegensprechen. Man nutzt auch den Westen oder die Russen oder die Chinesen aus und versucht dann, die eigene Machtbasis zu erweitern. Insofern sagen wir, es hat nichts mit Kolonialismus heute zu tun. Aus der Sicht sozusagen der Weltwirtschaft spielt Afghanistan kaum eine Rolle. Natürlich gibt es da ein paar Vorkommen von bestimmten Metallen, von Rohstoffen und so weiter. Aber das allein rechtfertigt natürlich die ganze Geschichte nicht. Das ist Unsinn. Also insofern sage ich mal, mit Kolonialismus hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir nicht zulassen dürfen, dass es immer mehr Punkte in der Welt gibt, wo eine Ordnung herrscht oder gar keine Ordnung herrscht, wo wir immer befürchten müssen, dass aus dieser Situation heraus auch eine Bedrohung für alle anderen Nachbarn und auch für uns entsteht. Also Libyen, Somalia, Afghanistan.
Ach, die Agenda ist groß, die Welt auch, aber letztlich ist sie doch so klein und überall ist irgendwo Krieg. Haben Sie noch was Schönes für mich, damit ich in den Tag starten kann, nicht ganz so schlecht gelaunt?
Na, die haben Weimar gleich genannt. Das fand ich schon ein positives Zeichen am Ende. Und die Tatsache, dass wir bei der beim Lockdown nicht sozusagen kein Gegenmittel finden, dass wir nicht vor die Bugwelle kommen. Das heißt, wir müssen mal schneller sein als Corona. Das gelingt uns nicht so ohne weiteres. Was nicht positiv ist, aber was man darüber mal wirklich reden muss, warum Thüringen so schlecht ist beim Impfen. Ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir hier in Thüringen eine größere Transparenz haben, wie die einzelnen Kreise stehen. Da würden wir dann feststellen, dass es Kreise gibt, die wirklich stark hinterhergehen, wo man nicht vorankommt, wo zwar die Landräte große Klappen haben oder Landrätinnen, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen werden, gegendert, aber wo am Ende nichts passiert, das ist etwas, was wir hier in den neuen Ländern vor allem stark haben. Also Sachsen ist ja noch schlechter. Und das müssen wir diskutieren. Insofern wäre das mal ein positiver Ansatz und nicht nur immer wegducken, wegducken, wegducken.
Wir zeigen uns, ducken uns nicht weg und wir zeigen uns wieder nächste Woche und zwar genau am Montag, kurz nach 9 oder kurz nach 18 Uhr, kurz nach 19 Uhr im Programm von Radio Frei. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche, eine gute Zeit und recht vielen Dank.
Wir schauen, wie der Montag kommt, ne?
Tschüss.